Der Titel der heutigen Predigt ist Die Strategie Satans. Die Strategie Satans. Es kommt jetzt wieder die Jahreszeit, wo die Nächte wieder länger werden. Es scheint, als ob die Finsternis das Tageslicht zurückdrängt. Es scheint, als ob die Finsternis das Licht überwinden würde. Aber es ist nur vorübergehend, es ist nur physisch, nicht geistlich. Geistlich gesehen befindet sich diese Welt auch in einer geistlichen Finsternis, aber das auch nur vorübergehend. Das auch nur vorübergehend. Und Gott lässt seine Kinder darüber nicht im Unklaren. Er lässt sie nicht im Unklaren. In Epheser 6 und in Vers 12 als erste Stelle. In Epheser 6 und in Vers 12 lesen wir, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also nicht mit Menschen wirklich, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis, von der ich gerade gesprochen habe, in der die Welt sich befindet, herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also wir sehen nicht Satan allein, sondern auch mit den bösen Geistern, seinen Dämonen. Gott hat uns geistlich aus dieser Welt herausgerufen, aber in physischer Hinsicht leben wir noch in dieser Welt. Und darum hat Jesus selbst, der für uns zu seinem Vater gebetet hat, am Abend, bevor er gekreuzigt wurde, Gott, unser Vater, soll uns beschützen vor Satan und seinen Dämonen. Vielleicht sollte man das aufschlagen. In Johannes 17, die Verse 14 bis 16. Jesus selbst hat darum gebeten, dass wir beschützt werden davon. Denn sonst hätten wir keine Chance. Aber mit seiner Hilfe natürlich haben wir eine Chance. In Johannes 17, die Verse 14 bis 16. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Das wäre einfach. Dann könnten wir beschützt irgendwo auf einer Insel, sagen wir mal, leben oder auf einem anderen Planeten und wir hätten Ruhe. Auch das wird einmal kommen im Millennium. Wie ich schon sagte, es ist nur vorübergehend die geistliche Finsternis in dieser Welt. Sondern, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Jedes Wort, das wir hier lesen, ist von Gott inspiriert, ist das die Wahrheit. Und dem Bösen, wie es hier steht, bewahre es vor dem Bösen, betrifft in erster Linie natürlich Satan, aber in weiterer Folge auch seinem Gefolge, den Dämonen, den geistlichen Kräften auch. Und Satans Ziel ist es, den Plan Gottes mit den Menschen zu vereiteln. Satan ist der Widersacher Gottes. Und ich glaube, wir müssen uns das auch immer wieder vor Augen halten, damit wir nicht eingelullt werden und denken, ja, uns kann nichts passieren, wir sind in der Gemeinde. Und da wird schon Gott Acht geben drauf, das tut er auch. Aber wir sollten auch nicht die Augen davon verschließen. Satan arbeitet gegen Gott. Ein Widersacher ist ein erklärter Feind. Und das ist Satan gegenüber Gott. Er ist ein erklärter Feind. Und aus diesem Grund warnt uns Gott durch den Apostel Petrus. In 1. Petrus 5 und in Vers 8. In 1. Petrus 5 und in Vers 8. Petrus schreibt hier in seinem Brief: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, und hier möchte ich das betonen, er ist nicht nur Gottes Widersacher, er ist auch unser Widersacher. Euer Widersacher, wie hier Petrus schreibt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. wen er abhalten kann vom Reich Gottes. Geschwister, nehmen wir diesen Vers einmal ganz wörtlich. Und stellen wir uns vor, Sie wären ganz allein auf einer Weide und hören das Gebrüll eines Löwen ganz in Ihrer Nähe. Sie drehen sich um und sehen, wie ein wilder Löwe brüllend auf Sie zukommt. Das kann man sich wir hier vielleicht gar nicht so vorstellen, aber wenn Sie schon einmal in einem Zoo gewesen sind und hinter Gittern einen Löwen gesehen haben, schon, obwohl er hinter Gitter ist, schon furchteinflößend ist, wie erst dann, wenn Sie, in Anführungszeichen, ungeschützt vor so einem Tier stehen. Jeder von uns würde zu Tode erschrecken, denke ich. Und Gott möchte uns wissen lassen, dass wir genauso erschrecken sollen, wenn uns Satan versucht, geistlich anzugreifen. Dass wir das nicht leichtfertig nehmen. Er versucht, uns zu vernichten. Und Geschwister, in dieser Predigt heute wollen wir uns die Verführungstaktik und Strategie Satans in der Bibel anschauen. Einige zumindest, wir können nicht alle, aber ich denke doch die grundlegendsten. Wie geht Satan vor, um uns geistlich zu zerstören? Welche Mittel wendet Satan an? Und darum wollen wir heute aus der Bibel studieren. Um einen Angreifer abzuwehren, müssen wir wissen, welche Absichten er hat. Weil es ist immer so in einem Kampf. Ich muss wissen, was der andere möchte. Welche Mittel, welche Waffen er anwendet, um gewappnet zu sein. Und ich muss wissen, was er im Schilde führt. Und das hat auch Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben. In 2. Korinther 2 und in Vers 11. Und Geschwister, es steht nichts Unnötiges in der Bibel, was nicht für uns wichtig wäre. Und so auch das. In 2. Korinther 2 und in Vers 11. Und ich breche hier in den Gedanken rein. Damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinne hat. Geschwister, ist uns wirklich bewusst, was er im Sinne hat? Ist uns bewusst, was Satan im Sinn hat? Oder glauben wir auch, wie die meisten Menschen in dieser Welt, dass es ihn in Wirklichkeit gar nicht gibt? Vielleicht denken wir nicht so direkt, dass es ihn nicht gibt, weil wir sehen ja, dass in Satan hier erwähnt wird. Aber naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Vielleicht denken wir so. So schlimm wird es schon nicht sein. Geschwister, das Ziel Satans ist es, uns vom Reich Gottes fernzuhalten. Satan versucht uns geistlich zu zerstören. Wo immer nur kann. Er wird alles in Bewegung setzen. In Kapitel 4 von 2. Korinther lesen wir hier, ist nun aber unser Evangelium verdeckt, schreibt Paulus an die Korinther, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes? Wir dürfen unseren Feind nicht unterschätzen und müssen wissen, was er im Sinn hat. Er möchte die Menschen so lenken und beeinflussen, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern alle Menschen, so lenken und beeinflussen, dass sie sich bewusst zum Bösen wenden und sich dafür entscheiden, für das Böse. Und bei vielen Menschen, wie wir sehen in dieser Welt, hat er Erfolg. Ich möchte an dieser Stelle etwas zitieren aus einem Buch. Ich habe nur die wichtigsten Sätze herausgenommen, um den Punkt zu machen, um meine Predigt zu unterstützen. Ich weiß leider nicht den Namen des Buches. Und hier In dem Buch ist beschrieben einmal die Gegenseite, was wir normal machen. Nämlich, nehmen wir an, schreibt der Autor, Satan würde eine Ratsversammlung mit seinen Dämonen abhalten. Das Thema wäre, wie können wir die Menschen von Gott und seiner Lebensweise fernhalten? Und ich zitiere weiter. Der Vortrag Satans könnte sich folgendermaßen anhören. Welche Strategie müssen wir anwenden, um die Menschen abzuhalten, den Weg Gottes zu gehen? Der Schlüssel ist die Zeit. Wenn wir ihre Zeit kontrollieren, dann werden sie keine Zeit finden, um über den Sinn und Zweck ihres Lebens nachzudenken. Wie machen wir das, Freunde? Wir halten sie mit den Unwichtigen dieses Lebens in Atem und erfinden unzählige Mittel, um ihre Gedanken zu besetzen. Ermutigt sie zu kaufen, kaufen, kaufen und dann zum Arbeiten, 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 um das alles zu bezahlen. Sodass auch die Frauen arbeiten gehen müssen und sie am Abend nach einem langen Arbeitstag keine Zeit mehr für ihre Familie übrig haben. Bombardiert ihre Sinne mit abartiger Musik und unmoralischen Texten. Sorgt dafür, dass sie mit schlechten Nachrichten erschlagen werden. Benutzt Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen 24 Stunden am Tag. Zerstört ihre moralische Struktur ihrer Ehen und der Jugend, indem sie sinnliche Bilder auf Plakaten und Titelbildern im Fernsehen und natürlich im Internet zeigt, um sie unreinen Gedanken anzuregen. Lasst sie hungrig die übelsten Details unanständiges Verhaltens aufsaugen, bis sie anfangen, das Böse zu lieben und es nur als eine andere Alternative anschauen. Füllt ihre Häuser mit Computern und schickt ihnen Unmengen von E-Mails. Sorgt dafür, dass jeder ein Radio und ein Handy hat, auch die Kinder. Und füllt ihre Tage mit Anrufen, damit sie immer nur reden und gestört werden, sodass sie keine Zeit finden, über Gott nachzudenken. Holt die Kinder weg von dem Einfluss ihrer Eltern durch Vorschulen und frühkindliche Erziehung, sodass sie, wenn sie Teenager sind, nichts mehr mit ihren Eltern gemeinsam haben und so weit wie möglich ein separates Leben führen. Verführt sie, dass sie anfangen zu rauchen, Alkohol zu trinken oder sich mit anderen Drogen kaputt zu machen. Gebt ihnen Ämter und Verantwortlichungen und Probleme, um die sie sich kümmern müssen, dass sie ihre Zeit verbraucht wird, um Gutes zu tun. Wenn sie sich zu geistlichen Versammlungen treffen, dann verstrickt sie in Tratsch und leeres Geplänkel, bringt Krise über Krise in ihre Kirchen, sodass sie immer zu Feuer löschen müssen und keine Zeit haben, die Bibel zu studieren und Gott näher zu kommen, und hindert sie dadurch auf dem Weg ins Reich Gottes. Zitat Ende. Wenn wir die Welt so anschauen, Geschwister, können wir uns selbst die Frage stellen, hat der Satan mit seinem Plan Erfolg gehabt bei den Menschen? Hat er Erfolg gehabt? Geschwister, Satan würde gern auch unser geistlicher Lehrer und Führer sein. Er würde gerne unser Lehrer sein, der Kinder Gottes. Er würde gern die Kinder Gottes belehren. Das würde er gerne, denn dann hätte er uns in der Hand. Denn so könnte er uns am besten beeinflussen. Satan weiß, dass wir uns ihm nicht freiwillig anvertrauen würden. Daher versucht er, unsere Schwächen ausfindig zu machen. Und Geschwister, wie wir wissen, Gott hilft uns in unseren Schwächen. Er arbeitet mit unseren Stärken und füllt unsere Schwächen aus, damit wir sie auch zum Guten gebrauchen können. Das ist, was Gott macht. Satan ist der Widersacher Gottes und auch unser Widersacher. Ich möchte heute drei Bereiche ansprechen, die zu den Hauptstrategien Satans gehören, wie ich meine, und mit denen er auch am erfolgreichsten ist, um Gottes Volk zu hindern und zu stören auf dem Weg ins Reich Gottes. Und es muss uns bewusst sein, immer wieder, was Satan im Schilde hat, was er im Sinn hat. Der erste Punkt, der erste Bereich, Satan versucht Uneinigkeit und Misstrauen in die Gemeinde zu bringen. Das ist eine wichtige Strategie, die wir da immer wieder anwenden. Satan versucht Uneinigkeit und Misstrauen in die Gemeinde zu bringen. Satan ist der Widersacher Gottes und auch der Kinder Gottes. Er verachtet den Plan Gottes, und zwar besonders deshalb, weil Gott mit den Menschen arbeitet und sie zu seinen Kindern in seiner Familie machen will. Das, was er wahrscheinlich gerne gehabt hätte und nie sein wird für ihn. Darum hasst Satan auch die Menschen. Und Satan versucht uns vom Reich Gottes fernzuhalten. Er versucht uns abzubringen von diesem Weg. Satan hasst den Plan Gottes, über uns Menschen seine Familie zu schaffen. Und er hasst uns, weil wir jetzt schon zur Familie Gottes gehören. Und er hasst die Kirche Gottes. Und darum wird er auch alles daran setzen, diese Kirche zu verfolgen und zu zerstören. Aber er wird keinen Erfolg haben, wie wir wissen. In Matthäus 16 und in Vers 18, können wir das sehen. Wir brauchen hier keine Angst zu haben, sondern bei uns ist jemand Größerer. Matthäus 16 und in Vers 18, und ich sage dir, sagt Jesus zu Petrus, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, und er meint in diesem Fall sich selbst, denn Petrus ist ein kleiner Stein, wie es in der Übersetzung ist, aber auf diesen Felsen, und da meint er sich selbst, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist sicher. Aber Satan gibt trotzdem nicht auf. Sein Ziel und Absicht ist es, den Plan Gottes zu zerstören und uns geistlich umzubringen, zu vernichten. Und er bringt eine Strategie, ist es, Uneinigkeit und Misstrauen in die Gemeinde zu bringen. In Offenbarung 12 und in Vers 10, sehen wir eine dieser Strategien. Wir sehen eine dieser Strategien, um Uneinigkeit und Misstrauen in die Gemeinde zu bringen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Beschuldigt, ja, wenn wir vielleicht einen Fehler machen und straucheln, ja, dass man beschuldigt wird. Vielleicht sollten wir in Kapitel 13 und in Vers 6 auch lesen, damit wir sehen, wie er das macht. Und er tat seinen Mund auf, Satan, zur Lästerung gegen Gott. Zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus, der Gemeinde, und die im Himmel wohnen. Geschwister, wir dürfen uns nicht zum Werkzeug Satans machen lassen. Er ist der Verkläger unserer Brüder. Und indem wir unsere Geschwister verklagen würden, beziehungsweise verleumden oder sonst irgendetwas, das heißt schlecht über sie reden, würden wir uns zum Werkzeug Satans machen. Wir würden uns zum Werkzeug Satans machen, wenn wir die gleiche Strategie wie Satan anwenden würden. Wir würden uns zum Werkzeug Satans machen. Und darum muss jeder von uns wachsam sein und wissen, was Satan im Schilde hat, was er im Sinn hat. Wie Paulus an die Korinther Gemeinde schreibt, uns ist bewusst, uns muss bewusst sein, was er im Schilde führt. Wir können mit der Hilfe Gottes Satans Strategie durchschauen. Viele Menschen durchschauen das gar nicht. Warum können wir das durchschauen? Weil Gott uns herausgerufen hat aus dieser Welt und seinen Geist gegeben hat und uns die Augen geöffnet hat. Sonst würden wir es genau auch nicht durchschauen. Wir können es durchschauen und können seine Strategie, seine Versuchung zurückweisen, wenn er versucht, Uneinigkeit oder Misstrauen in die Gemeinde zu bringen. Ein zweiter Bereich, den ich anschneiden möchte. Satan versucht uns negativ gegenüber den Geschwistern zu machen oder auch die Gemeinde oder die Führung der Gemeinde oder was auch immer. Er versucht uns negativ, mit negativen Gedanken zu beeinflussen. Geschwister, jeder von uns macht Fehler. Alle Menschen machen Fehler. Und wir können uns enttäuscht fühlen über irgendetwas oder irgendjemanden. Ja, wir alle machen Fehler. Auch wir selbst machen ja auch Fehler. Auch wir können andere Menschen unter Umständen beleidigen, ohne es zu wissen. Und Satan benutzt alles. Er benutzt alles, was uns zur Bitterkeit gegenüber irgendjemanden oder der Gemeinde oder die Führung oder was immer bringen könnte. Er benutzt alles, jede Situation, um sozusagen bitter gegenüber irgendjemanden zu werden oder zu sein oder gegenüber der Gemeinde. Schauen wir uns in Hebräer 12, die Verse 14 bis 15 an. Hebräer 12, 14 bis 15. Hier schreibt der Autor des Briefes, jagt dem Frieden nach, Hebräer 12 und Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also wir sollten Friedensstifter sein. Und seht darauf, es geht hier weiter, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse. Eine bittere Wurzel aufwachse gegen irgendjemand, gegen die Gemeinde oder gegen irgend sonst jemand. Auch, es muss nicht gegen Geschwister sein, es könnte auch der Nachbar sein oder sonst irgendetwas. Seien wir wachsam, dass wir nicht eine bittere Wurzel oder Hass gegenüber irgendjemanden haben. Und was ist die Folge davon? Lesen wir weiter. Eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Sehen Sie, durch diese bittere Wurzel kommt auch Unfrieden unter den Menschen, wenn man gegen negative, bittere Gedanken hat. Und das ist eigentlich das Gegenteil, was wir hier lesen, von Vers 14 am Anfang, jagt dem Frieden nach. Das ist das Gegenteil. Geschwister, wir können hier wachsam sein und sollen hier wachsam sein gegenüber uns, dass wir sagen, okay, das sind nicht Gedanken, die mir Gott gegeben hat. Das sind nicht diese Gedanken, sondern die kommen von der anderen Seite, vom Widersacher, wenn so etwas ist. Und wir sollen ja die Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Also wenn wir negative Gedanken haben und wir können selbst nicht dagegen bestehen, wir haben Jesus Christus, den wir anrufen können, jederzeit. Bitte hilf uns, meine Gedanken gefangen zu nehmen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Diese Zeit und dieses Wissen müssten wir haben, dass wir zu Gott gehen und um Hilfe bitten. Wir können mit der Hilfe Gottes Satans Strategie durchschauen und zurückweisen, wenn er versucht, Uneinigkeit oder Misstrauen in der Gemeinde zu bringen. Hebräer 12, das haben wir jetzt gelesen. Es geht hier um eine bittere Einstellung und was sie anrichtet, wie wir gesehen haben. Satan versucht uns zu vergiften, in geistlicher Hinsicht. Er versucht uns zu vergiften und auch die Atmosphäre in der Gemeinde zu vergiften. Und er hätte Erfolg, wenn in uns eine bittere Wurzel, eine negative Einstellung erwächst und wir sie nicht beseitigen, kommt früher oder später, werden wir vergiftet davon. Der Apostel Paulus schrieb an die Gemeinde in Ephesus und warnte sie vor dem Einfluss Satans. Es ist nicht nur einmalig gewesen, sondern das hat er öfters gemacht. Paulus hat sie gewarnt. Wir gehen wieder zurück zu Ephesus, zu Epheser, die Verse 2, Kapitel 2 und Vers 2. Wir können auch schon Vers 1 beginnen. Und ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Nach der Art dieser Welt, nach der Gesellschaft dieser Welt. Unter die Gesellschaft, diese Welt, ist unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist. Er ruht nicht, er ist am Werk. Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Und ich lese Vers 2 von der Guten Nachricht Bibel. Das bringt das auch sehr gut zum Vorschein. Vers 2 von der Guten Nachricht Bibel. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat, und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Geschwister, denken wir daran, es muss uns bewusst sein, was Satan im Schilde führt. Er möchte uns abbringen. Für ihn ist jeder von uns wichtig, wenn er nur irgendjemanden abbringen könnte. Und wo Satan mächtig ist, da arbeitet er auch. Und wie arbeitet Satan in dieser Hinsicht? Der Mächtige, der in der Luft herrscht. Wie macht er das? Satan arbeitet durch die Kraft seiner Persönlichkeit. Er strahlt negative Stimmungen aus und Gefühle des Hasses, der Auflehnung, Eitelkeit, Neid. Er versucht, Unfrieden in der Hinsicht uns bitter zu machen, negativ zu machen. Ein Beispiel. Wir alle wissen, dass jeder Mensch die Kraft seiner Persönlichkeit, die er hat, durch seine Gefühle ausstrahlt. Sie können ja das sehen von anderen Menschen. Manche Menschen sind ihnen auf Anhieb sympathisch, und mit anderen werden sie nie ganz richtig warm. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob der schlecht oder gut ist. Es ist eine gewisse Persönlichkeit da. Man kann eine gewisse Spannung manchmal spüren. Und durch diese Ausstrahlung kann ein Mensch auf andere Menschen einen Einfluss ausüben. Entweder zum Guten, das gibt's ja auch. Es muss nicht immer negativ sein. Auch ein positiver Mensch kann gegenüber anderen Menschen positiv einwirken, Ausstrahlung haben. Entweder zum Guten, zum Positiven oder zum Bösen, zum Negativen. Haben wir schon erlebt, dass ein schlecht gelaunter Mensch die Stimmung bei einer Party oder bei einem Familientreffen oder was immer, wann man sagen möchte, oder eben der Gemeinde möglicherweise, eine Party stören kann, nur durch den negativen Einfluss seiner Ausstrahlung, ohne physischen Kontakt und manchmal sogar ohne, dass er ein Wort sagt, kann eine ganze Gruppe beeinflussen. Die Stimmung einer Party war lustig und fröhlich und es kommt ein negativer Mensch rein, der kann die ganze Atmosphäre sozusagen vergiften. Und Geschwister, Satan ist ein Geistwesen und viel mächtiger als irgendein Mensch. Und seine Ausstrahlung ist auch viel viel stärker dadurch. Und unterschätzen wir das nicht. Unterschätzen wir das nicht. Er ist in der Lage, negative Einstellungen der Auflehnung, der Eitelkeit, bittere Gefühle, Gefühle des Hasses und Neides zu infiltrieren, einzuflößen. Der Mächtige, der in der Luft herrscht. Der Mächtige, der in der Luft herrscht. Und er ist mächtig. Das ist etwas, wo er seine Macht ausüben kann. Und er benutzt sie. Und er benutzt sie. Wie ein schlecht gelaunter Mensch die Stimmung bei einer Party oder Familienfeier stören kann. Und dieser negative Einfluss entsteht ohne physischen Kontakt. Wie bei einer Fernbedienung. Ist auch kein physischer Kontakt. Sie können Fernseher ab und aufdrehen. Es ist tatsächlich so. Sie sehen das nicht. Auch kein physischer Kontakt. Und so kann auch Satan einen Einfluss nehmen, ohne dass er uns berührt, wenn wir nicht Acht haben. Wir können aber mit der Hilfe Gottes, und das möchte ich immer wieder betonen, durch den Heiligen Geist, den Gott uns geschenkt hat, Satans Strategie durchschauen und seinen Einfluss zurückweisen, wenn er versucht, uns negative Gedanken gegenüber Geschwister oder der Gemeinde eben zu haben und die Gedanken, unsere Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie manchmal Gedanken haben und sagen, von wo kommen denn diese Gedanken jetzt her? Und Sie haben keinen Grund, irgendwelche schlechten, negativen Gedanken zu denken. Und trotzdem sind Sie da. Dann sollte es uns bewusst sein, von wo Sie herkommen. Dann sollte es uns bewusst sein. Und wenn wir Sie nicht zurückweisen können aus eigener Kraft, dann sollten wir auf die Knie gehen, wenn wir diese Möglichkeit nicht haben. Dann sollten wir ein kurzes Stoßgebet sagen, Vater, bitte hilf mir. Ich möchte diese Gedanken nicht. Ich möchte die Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Aber mit Hilfe Gottes können wir das schaffen. Geschwister, ein dritter Bereich, wo wir wachsam sein sollen, eine Strategie, die Satans anwendet. Satan versucht uns zu entmutigen. Satan versucht uns zu entmutigen. Geschwister, jemanden zu entmutigen, ist eine der wirkungsvollsten Strategien, die Satan anwendet. Eine der wirkungsvollsten Strategien ist, jemanden zu entmutigen. Schlagen wir Daniel 7. Daniel 7 und in Vers 25 auf. Daniel 7 und in Vers 25. Hier sehen wir wiederum, wer hier gemeint ist, denn das haben wir in der Offenbarung schon gelesen. Er wird den Höchsten lästern. Wer lästert ihn? Der Widersacher. Der Widersacher Gottes lästert den Höchsten. Und die Heiligen, auch die lästert er. Das haben wir schon durchgenommen. Des Höchsten, die Heiligen des Höchsten. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Und wir lesen hier auch, wir sehen hier, dass es die Endzeit betrifft. Also es betrifft uns, wo wir glauben, wir leben in der Endzeit. Er wird die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seiner Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Geschwister, das Wort vernichten, der Mengeübersetzung steht misshandeln. In der Mengeübersetzung steht misshandeln. In einer anderen Übersetzung steht unterdrücken, so wird es dort übersetzt. Im Urtext heißt es Pael und weist auf etwas Kommendes hin. Er wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Und die Bedeutung dieses Wortes ist interessant. Was dieses Wort, man kann ja nur bei der Übersetzung ein Wort verwenden, man kann nicht die ganzen Bedeutungen in Klammer setzen, das geht ja nicht. Man kann das Sinnvollste Wort, eben was der Übersetzer meint, verwenden. Aber die Bedeutung des Wortes ist interessant. Ich habe mir 8 Bedeutungen herausgeschrieben, was das bedeuten kann. Die Bedeutung vernichten bedeutet auch zermürben. Es hat schon mit Entmutigen zu tun. Zermürben. Satan wendet eine Zermürbungstaktik an, die sehr wirkungsvoll ist. Aushöhlen ist das nächste Wort, was es bedeutet, dieses Vernichten. Aushöhlen. Ermüden. Man ist matt, man ist müde. Von den Strapazen des Lebens kann man schon bald sagen. Immer gibt es irgendwelchen Stress oder sonst welchen Problemen oder Situationen. Eine vierte Bedeutung ist erschöpfen. Erschöpft. Es ist interessant, wenn wir die Schriftstelle unter diesen Aspekt sehen. Er wird den Heiligen lästern und die Heiligen des Höchsten wird er zermürben. Er wird sie aushöhlen. Er wird die Heiligen des Höchsten ermüden. Er wird sie zur Erschöpfung bringen mit irgendwelchen Dingen in dieser Welt. Dann verstehen wir das, denn wäre es besser. Und ist es nicht so in dieser Welt? Werden wir nicht manchmal müde und matt, wo man sagt, Mensch, ich schaffe das nicht mehr? Eine andere Bedeutung, 4 andere Bedeutungen dieses Wortes, die etwa in eine andere Richtung gehen. Zum Beispiel aufzehren. Er wird die Heiligen des Höchsten aufzehren. Ein anderes Wort. Er wird die Heiligen des Höchsten abnutzen. Abnutzen. Wie Schuhe oder Kleidung. Wie Schuhe oder Kleidung, die abgetragen werden. Das ist das nächste Wort. Abgetragen. Das ist, was das Wort bedeutet. Vernichten, zermürben, abgetragen, verschleißen. Wie Schuhe, wie eine Kleidung, die man ständig getragen hat, die abgetragen ist, abgenutzt. Geschwister, Satan wendet diese Zermürbungstaktik sehr wirkungsvoll an in dieser Welt. Satan möchte uns durch ständigen und systematischen Druck in den verschiedensten Anfechtungen in eine entmutigende Einstellung bringen. Denn dies ist die effektivste und wirkungsvollste Methode, um einen Menschen fertig zu machen, zu zerstören. Das heißt, seinen Willen und Widerstand zu brechen und dann aufzugeben. Ja, das ist seine Zermürbungstaktik, wo man unter ständigem emotionalen Druck steht, unter ständigen Schwierigkeiten, emotionale Erschöpfung, könnte man das nennen. Wenn Sie ständig unter emotionaler Erschöpfung stehen, im Englischen würde man sagen Burnout, das Burnout, dann irgendwann zerbricht auch der stärkste, und Anführungszeichen, der stärkste Mensch, wenn er unter ständigem Druck steht. Lassen wir es nicht zu, Geschwister. Wir sind zu kostbar für Gott. Wir sind zu kostbar für Gott. Lassen wir es nicht zu. Und er hat uns ja auch ein Mittel in die Hand gegeben, Gott, dass er uns hilft durch seinen Heiligen Geist. Aber ständiger emotionaler Druck ist effektiver für Satan als ein plötzliches Problem, das auftritt für einen Christen und eine mutige Entscheidung erfordert, die meistens noch die Person motiviert, um sich auf Gott zu verlassen. Wenn es eine Situation gibt, wo wir fest im Glauben stehen müssen, da werden wir noch motiviert, gestärkt davon. Jemand schrieb einmal, und ich zitiere, es ist leichter für Jesus Christus zu sterben, als für ihn zu leben unter ständigem Druck und Verfolgung. Da ist was Wahres dran, Geschwister. Wenn irgendeine Situation ist, wo man den Glauben beweisen muss für Gott und man ist in der richtigen emotionalen Lage, dann kann man ja sagen, hier, schieß, wenn du willst. Aber 20, 30, 40, 50 Jahre unter ständigem emotionalen Druck zu leben und ständig beweisen, unseren Glauben unter Beweis zu stellen, kann, ich muss nicht sagen, ist, kann viel schwieriger sein. Sie haben sich vielleicht eingesetzt all die Jahre und jetzt sind Sie in einem moralischen oder emotionalen Tief, emotional erschöpft und entmutigt. Und Satan möchte, dass wir uns so fühlen. Er möchte uns in diese Situation bringen. Wir sind enttäuscht von irgendjemandem, von irgendeiner Situation. Das ist, was Satan möchte. Denn kann er uns mit uns noch mehr negativ beeinflussen, bis wir aufgeben. Schauen wir in Hebräer 12. In Hebräer 12 und die Verse 1 bis 3 diesmal. Die Verse 1 bis 3. Hebräer 12. Denn wir sind nicht die Ersten, denen es so geht. Wir sehen hier, dass der Autor des Buches hier auch an diese Menschen geschrieben hat. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, ja auch die Engel sehen unser Beispiel, wie wir kämpfen im Glauben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Immer wieder weist uns die Bibel auf Jesus Christus hin. Er ist unser Vorbild. Er ist der, der uns helfen kann. Und er ist unser Erlöser. Der, sowohl er hatte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenket an dem, der sowohl Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet oder entmutigt werdet oder wie man es nennen kann, damit ihr nicht matt werdet und den Mut sinken lässt, ja, den Mut, nicht entmutigt werdet. Wie ich schon sagte, wir sind nicht die Ersten, denen es so geht. Wir können hier das Beispiel nehmen aus Gottes Wort. Mut sinken lassen, entmutigt sein. Geschwister, Hoffnungen, die sich nicht erfüllen, so wie wir es uns vorstellen, das kann uns entmutigen. Eine Situation, die ganz anders gekommen ist, wie man gedacht hat, wie man geglaubt hat. Wenn wir so einen Druck verspüren, dann zeigt uns das nur, dass wir in die richtigen Kirche sind. Sonst würde uns Satan nicht vernichten wollen, wie Daniel in seinem Buch schreibt. Das zeigt nur, wenn wir diesen Druck spüren, diese Anfechtungen spüren, dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Da möchte uns jemand abhalten. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Jemand sagte mir einmal, nachdem er die Kirche verlassen hatte, jetzt ist dieser Druck weg, den ich immer verspürt habe. Und ich muss sagen, ja, ich habe ihm geglaubt, der Druck ist weg. Der Druck war nicht mehr notwendig von Satan gegenüber, der Druck war weg. Er hat ja sein Ziel erreicht, Satan hatte ja sein Ziel erreicht. Geschwister, Hiob war auch entmutigt. Das können Sie im Buch Hiob nachlesen, wir brauchen das nicht aufschlagen. Warum war er entmutigt? Weil er von Satan getestet wurde. Satan war auch bei ihm zeitweise erfolgreich, bis er erkannt hatte, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich meine damit nicht, dass wir Satan alles zuschreiben können, was uns zustößt. Egal, was uns passiert, ja, das ist von Satan und so weiter. Das meine ich nicht damit. Denn wenn wir im Winter bei Eis und Schnee einen Unfall haben und sind mit Sommerreifen unterwegs, dann sind wir selber schuld. Dann können wir das nicht Satan zuschreiben. Nur als Beispiel. Also es gibt schon Dinge, wo wir schuld sind. Geschwister, verharren wir nicht in so einer Einstellung, dass eine bittere Wurzel von unseren Gedanken Besitz ergreift. Satan kann diese Stimmungen und Gefühle ausnutzen. Okay, wir wollen uns bewusst sein, Geschwister, gegen negative Gedanken zu entscheiden. Wir müssen uns bewusst dagegen entscheiden, wenn wir sie erkennen. Wir müssen uns bewusst entscheiden. Wir müssen sagen, nein, ich will das nicht. Ich weise das zurück. Satan, verschwinde mit deinen Gedanken. Ich brauche das nicht. Wir dürfen nicht in dieser Einstellung verweilen. Ja, wo wir uns sozusagen wie in einer Suppe einkochen lassen in dieser Stimmung. Sonst wird uns Satan vergiften. Und man steckt auch andere Menschen damit an. Satan ist fähig, jemanden das Herz zu füllen mit negativen Gedanken. Schauen wir in Apostelgeschichte 5. In Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 10. Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 10. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker, doch erhielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Satan kann unser Herz, unsere Gedanken füllen mit negativen Gedanken, dass du den Heiligen Geist belogen hast und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast. Ja, es war nicht notwendig, dass er von dem Acker, das Geld von dem Acker, alles den Aposteln zu geben hatte. Das wäre nicht notwendig gewesen. In Vers 4 lesen wir weiter: Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Geschwister, für Gott sind wir sowieso durchsichtig. Vor Gott können wir nichts verheimlichen. Vor Gott sind wir, unter Anführungszeichen, durchsichtig. Er kann unsere Gedanken lesen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Ja, wahrscheinlich hat er gesagt: Ich habe alles hergegeben. Er hat gelogen eigentlich. Er hätte es ja, wie gesagt, einen Teil behalten können. Ich hätte es sowieso ihm gehört. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Und sie sprach: Ja, für diesen Preis. Lüge, Eitelkeit und Anerkennung war dahinter. Die Frau hat, und auch Hananias, haben die Apostel angelogen. Es war auch eine gewisse Anerkennung wahrscheinlich vorhanden. Sie wollten anerkannt werden, dass sie auch, wie viele andere, ihr Hab und Gut hergegeben haben und wollten dafür geachtet werden. Eine gewisse Eitelkeit ist hier zu sehen. Lüge, in erster Linie Eitelkeit, Anerkennungssucht. Und Petrus sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße, und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Ja, Petrus fragte sinngemäß: Warum hast du das zugelassen? Warum hast du das zugelassen, dich von Satans Einfluss zu beeinflussen lassen? Satan ist in dieser Hinsicht, Geschwister, was die Beeinflussung von unserer Einstellung betrifft, ist er flexibel. Er ist flexibel in dieser Hinsicht. Er ist schon zufrieden, auch wenn wir die Gebote Gottes halten, aber solange es zumindest einen Punkt gibt, einen Punkt, wo wir mit Gottes Lebensweise nicht übereinstimmen. Nur ein Punkt. Wir können alle Gebote halten, aber wenn es nur einen Punkt gibt, wo wir mit Gottes Lebensweise nicht übereinstimmen und weigern, es anzunehmen und zu tun. Warum? Kann er hier sehr flexibel sein? Geschwister, es würde einer Rebellion gleichkommen. Denken wir darüber nach. Wenn wir mit einem Punkt mit Gottes Lebensweise nicht zufrieden sind und ich sage, nein, das tue ich nicht, das käme einer Rebellion gleich, weil wir nicht hundertprozentig Gott untertan sein würden. Und das würde Satan schon genügen. Das würde Satan schon genügen. Er ist da flexibel. Satan kennt die Schriftstelle auch in Jakobus 2 und in Vers 10, wo steht, wer gegen ein Gebot sündigt, ist am ganzen Gesetz schuldig. Wer weiß das? So, er ist flexibel in der Hinsicht. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wenn sich eine Tür zum Beispiel irgendwo auftut und man viel Geld verdienen kann, nehmen wir an, Sie bewerben sich bei einer Firma und die Gelegenheit würde sich ergeben, viel Geld zu verdienen. Und Sie würden sagen, genau, hier hat Gott mir eine Tür aufgetan, dann sollte man vorher prüfen, ob es nicht eine Falltür ist von Satan. Zum Beispiel bei der Arbeit müssen Sie nur 3 Tage in der Woche arbeiten, verdienen aber viel Geld. Aber es ist Freitag, Samstag, Sonntag. Dann würden Sie wissen, von woher der Wind kommt. Sie würden wissen, von wem diese Gedanken sind, von wem diese Tür ist, die sich aufgetan hat. Und Sie würden erkennen, es ist eine Falltür von Satan. Denn Sie müssen am Sabbat, Sie müssen Gottes Gebot brechen. Man könnte den Sabbat nicht halten bei dieser Arbeit. Und Geschwister, vermeiden wir Zorn. Vermeiden wir Zorn. Unterschätzen wir den Zorn nicht. Wir geben dadurch Satan mehr Chancen, uns zur Sünde zu verleiten. Man gibt dadurch Raum durch den Zorn, Platz. Man gibt ihm Platz in seinem Verstand. Lesen wir Epheser 4. Es ist nicht meine Idee. Apostel Paulus hat es an die Epheser geschrieben. In Epheser 4, die Verse 26 bis 27. Epheser 4, die Verse 26 bis 27. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Ja, wenn man vielleicht irgendjemanden korrigieren muss, ja. Aber sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel dadurch. Lesen wir auch die Verse 31 bis 32, um den Zusammenhang besser zu verstehen. Verse 31 und 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Kommt dadurch eine Einstellung, wenn man nicht vergibt? Hier verbindet Paulus das mit Vergebung. Ja, wenn man jemanden nicht vergibt, kommt diese Einstellung des Zorns und der Bitterkeit. Es ist eine Folge davon. Und Vergebung ist der Schlüssel dazu. Ist der Schlüssel dazu, diese Einstellung des Zorns und der Bitterkeit loszuwerden. Vergeben ist das Gegenmittel. Geschwister, das waren 3 Bereiche, die wir in der Predigt angeschnitten haben. Nun, eine wichtige Frage ist noch vorhanden, nämlich, um Satans Einfluss zu widerstehen, brauchen wir Gottes Hilfe. Wie können wir Satans Einfluss widerstehen? Denn wir sehen, dass er Einfluss hat. Wie können wir Satans Einfluss widerstehen? Um geistlichen Einfluss zu widerstehen, braucht man geistliche Kraft. Um geistlichen Einfluss zu widerstehen, braucht man geistliche Kraft. Sie können mit physischer Kraft hier nichts anfangen. Und darum bietet uns Gott seine, nicht irgendeine, sondern seine geistliche Waffenrüstung an. Seine geistliche Waffenrüstung. Es ist nicht irgendeine Waffenrüstung, es ist Gottes Waffenrüstung. In Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Zuletzt seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Geschwister, ich möchte das betonen. In seiner Stärke, nicht in unserer Stärke. Wir halten schon verloren. Wir sind auf verlorenem Posten. Wir brauchen die Macht seiner Stärke. Und zieht an die Waffenrüstung Gottes. Es ist nicht irgendeine physische Waffenrüstung, es ist nur eine Analogie, die wir hier lesen. Es ist Gottes Waffenrüstung. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Es sind listige Anschläge des Teufels, die wir nicht immer durchschauen und auch nicht durchschauen können. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb, 13, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Paulus betont das hier wiederum, damit ihr an den bösen Tagen, ja, an den Tagen, wo Satan uns besonders versucht, Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt, damit wir Sieger bleiben können. Und hier in Vers 14, dann zählt er einige Dinge auf. Und wir wollen ganz schnell drüber gehen. In Vers 14, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Hier wird als erstes Wahrheit angeschnitten. Jesus betete am letzten Abend vor seiner Kreuzigung, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17 können Sie notieren. Auch wenn man von Lust gereizt und gelockt wird, bewahrt man einen klaren Kopf für Gut und Böse. Wenn man in der Wahrheit lebt, dann bewahrt man auch einen klaren Kopf in schwierigen Situationen. Wenn man sich mit Wahrheit umgürtet, dann behält man auch einen klaren Kopf. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, ist die nächste Teil der Waffenrüstung Gottes, Panzer der Gerechtigkeit. Alle Gebote Gottes sind gerecht. Psalm 119, 172, wenn Sie es notieren wollen. Durch das Halten der Gebote Gottes ziehen wir diesen Panzer an. Wir ziehen diesen Panzer an. Und das ist, was wir jetzt lernen auf dem Weg ins Reich Gottes. Jetzt in dieser Zeit, wo Gott uns herausgerufen hat und uns ausbildet. Wir ziehen diesen Panzer an. Er schützt uns vor falschen Taten. Dieser Panzer, der Panzer der Gerechtigkeit, schützt uns vor falschen Taten. Dann der dritte Teil, gestiefelt und an den Beinen gestiefelt, um bereit zu sein für das Evangelium des Friedens. Ich möchte das Friedens betonen, weil es hier auch steht. Wir haben vorhin von Frieden und Unfrieden gesprochen. Der Schlüssel zum Frieden ist die Vergebung auch. Aber gehen wir zurück von an den Beinen gestiefelt, um bereit zu sein. Geschwister, wenn Sie mit Hausschuhe, bildhaft gesehen, herumlaufen, dann sind Sie nicht bereit. An den Beinen gestiefelt, jederzeit bereit, für das Evangelium einzutreten. Wenn man geistlich gesehen die Hausschuhe anhaben, dann hilft das uns wenig. Man muss feststehen können, mit einem guten Schuhwerk. Man kann auch nicht mit Hausschuhen auf einen Berg steigen. Das funktioniert nicht. Man braucht gutes Schuhwerk, um festzustehen. Und wir sollen feststehen. Wir müssen feststehen in dieser Welt. Und die wird immer schwieriger. Ein vierter Teil ist das Schild des Glaubens. Um feurige Pfeile. Was sind feurige Pfeile? Haben Sie schon einmal vielleicht den Schmerz verspürt, wenn Sie durch unrechte Beschuldigungen oder verleumderisches Geschwätz beschuldigt werden? Kommt es Ihnen vor wie feurige Pfeile, wo Sie sich kaum wehren können dagegen? Aber durch festen Glauben prallen diese feurigen Pfeile ab. Gott hat uns diesen Schild des Glaubens gegeben. Und der Glaube ist nicht unser eigener Glaube, es ist der Glaube unseres Herrn Jesus Christus, den uns Gott schenkt. Der Glaube unseres Herrn. Der fünfte Teil ist der Helm des Heils. Der Helm des Heils, Geschwister, ist die Hoffnung auf das Reich Gottes. Der Helm des Heils, die Hoffnung auf das Reich Gottes, die Vision, das Ziel, das wir haben, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, diese Vision, das Ziel, das Reich Gottes, denn sonst könnten wir schwach werden. Die Erkenntnis, das Ziel, unsere Vision, die Erkenntnis über den Sinn und Zweck des Lebens, das wir heute schon verstehen dürfen, ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Der Helm schützt unseren Verstand. Er schützt unseren Verstand, damit wir nicht in die Irre gehen und am Ziel vorbeitreiben. Er schützt unseren Verstand. Den Helm, den stülpt man sich über den Kopf. Er schützt unseren Verstand, dieser Helm. Der sechste Teil, und ich lese hier schon in Vers 17, aber ich wiederhole das in Vers 16, von allen Dingen ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeilen des Bösen. Alle. Vers 17, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert. Das Schwert als sechsten Teil, das Schwert des Geistes. Welcher ist das Wort Gottes? Wir brauchen nicht raten, was das Schwert des Geistes ist. Wir brauchen nicht nachdenken und Überlegungen und Spekulationen anführen. Wir wissen, dass das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Es steht hier. Dieser Teil der Waffenrüstung ist die einzige Offensivwaffe gegenüber dem Bösen. Die einzige Offensivwaffe. Es ist das Wort Gottes, das wir gut beherrschen müssen und sollen. Dafür ist es notwendig, Bibelstudium, Gott im Gebet bitten, dass uns das richtige Verständnis für sein Wort gibt. Das heißt, wir müssen das Wort Gottes studieren, um es gegen Anschläge Satans einzusetzen. Dafür müssen wir studieren. Es ist die einzige Offensivwaffe. In 1. Petrus 3, in den Vers 15, wo es steht, seid alle Zeit bereit. Wir können es auch aufschlagen, aber wir kommen hier noch zurück, wenn Sie die Hand reinhalten. In 1. Petrus 3 und den Vers 15. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Aber das erfordert, dass wir Gottes Wort gut kennen, der von euch Rechenschaft fordert, von der Hoffnung, wie wir das vorhin im fünften Teil gesehen haben, im Helm des Heils, von der Hoffnung, die in euch ist, Hoffnung auf das Reich Gottes. Und wir müssen das gut kennen. Der siebte Teil ist das Gebet. Geschwister, das Gebet ist das Wichtigste, was wir überhaupt haben können. Warum ist es das Wichtigste? Weil es der Kontakt direkt mit Gott ist. Wir sprechen direkt mit Gott. Darum ist es so wichtig. In Vers 18 lesen wir das. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Ja, Geschwister, der Kontakt mit Gott, das ist das Wichtigste. Betet ohne Unterlass in 1. Thessaloniker 5, 17. Wir brauchen das nicht aufschlagen, wenn Sie es notieren wollen, wo es steht, betet ohne Unterlass. Was bedeutet das, betet ohne Unterlass? Es bedeutet in einer ständigen Einstellung, in einer ständigen Gesinnung des Gebetes zu sein, in einem ständigen Kontakt mit Gott, mit ihm in Verbindung stehen. Das ist, was es bildhaft bedeutet. Betet ohne Unterlass, seid ständig mit Gott verbunden. Wenn irgendetwas aufkommt, eine Situation, dann braucht man nicht lange überlegen, was soll ich jetzt tun? Wir sind mit Gott verbunden. Geschwister, wenn wir Gott vernachlässigen im Gebet, dann vernachlässigt Gott uns auch. Im übertragenen Sinn und Anführungszeichen, wie ich meine. Denn wenn wir uns von Gott entfernen dadurch, dann entfernt sich Gott automatisch von uns. Und dadurch wiederum schwinden unsere geistigen Kräfte dahin. Es schwinden unsere geistigen Kräfte dahin, wenn wir uns von Gott mehr und mehr trennen, beziehungsweise wenn wir Gott vernachlässigen. Und wenn unsere geistigen Kräfte schwinden, dann hat es Satan leichter mit uns. Aber wenn wir Gott gehorchen, dann behandelt er uns wie einen Sohn und wie eine Tochter. Schauen wir in Hebräer 12. Wir waren schon heute öfters dort, ein sehr wichtiges Buch für uns. In Hebräer 12, die Verse 6 bis 8. Die Verse 6 bis 8. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt einen jeden Sohn, den er annimmt. Das ist eine Ausbildung, wie wir am Laubhüttenfest besonders gehört haben. Vers 7, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit einem Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist dein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Geschwister, wir müssen uns Gott nahen. Das ist das Wichtigste. Wie können wir uns gegen Satan wehren, gegen seine Anfechtungen? Wir müssen erkennen, wo unsere Schwachstellen sind. Und in Jakobus 4 hat uns hier Gott einen Weg gezeigt. Und der ist genauso sicher wie alles andere. In Jakobus 4, die Verse 7 bis 8, was Gott uns empfiehlt zu tun durch seine Apostel, die das hier geschrieben haben. In Jakobus 4, die Verse 7 bis 8, hier sehen wir, was wir tun sollen. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel. Und was muss Satan tun? So flieht er von euch. So flieht er von euch. Nahet euch zu Gott mit Gebet, was ich vorhin erwähnt habe, mit Gebet, Bibelstudium, sein Wort studieren. Nahet euch zu Gott. So naht er sich zu euch. Wie ich vorhin gesagt habe. Wenn wir Gott vernachlässigen, dann vernachlässigt Gott uns auch. Aber wenn wir Gott suchen, dann kommt Gott auch nahe zu uns. Es geht hier weiter, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Der Herr wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Eine Stelle wollen wir noch aufschlagen in 2. Thessaloniker 3. Als letzte Stelle 2. Thessaloniker 3 und in Vers 3. 2. Thessaloniker 3 und in Vers 3. Wir sehen hier, dass Gott treu ist. Alles, was wir hier in dem Wort Gottes lesen, ist Wahrheit. Das ist ein Versprechen, zu dem er steht. Und wir lesen hier in Vers 3, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Das ist der Schlüssel, Geschwister. Uns Gott zu nahen, uns Gott untertan zu sein, uns bemühen, seine Gebote zu halten, uns bemühen, Gebet und Bibelstudium in unserem täglichen Leben einzubauen als festen Bestandteil. Und dann wird uns Gott bewahren und stärken vor dem Bösen. Geschwister, wir sollen wachsam sein gegenüber Satan. Aber wir brauchen uns nicht ängstigen. Wir brauchen uns nicht ängstigen. Das sollten wir niemals vergessen.